Ein herzliches Hallo, hier ist wieder eine neue Folge des Postball-Podcasts. Ich fange schon an zu stottern. Eine neue Folge des Podcasts Kultkicker. Mein Name ist Olli Dütschke. Und ja, es gibt nur einen Rudi Völler. Das wissen wir spätestens seit dieser Woche. Denn es gibt ab dem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, eine Dokumentation über eben Rudi Nationale. Gibt es einen besseren Tag als den Tag der Deutschen Einheit, um diese Doku bei Sky oder bei Wow zu präsentieren? Aber es gibt auch nur einen Max Schlömer. Und der ist nämlich der Regisseur und Produzent dieses Films und der ist jetzt bei mir. Marc, ich grüße dich. Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Interesse.
Ja, es gibt nur einen Marc Schlömer, nämlich der, der diesen Film gemacht hat. Wie ist denn das so, wenn der Film fertig ist? Beim Fußballer fragt man immer, wenn der Abpfiff ist, wie fühlst du dich? Nach einem 3-0-Sieg, nach einer 0-2-Pleite. Wie ist es bei dir gewesen, als der Film tatsächlich fertig war?
Ja, ich glaube, wie man sich fühlt, kann man eigentlich danach sagen, wenn ein paar Leute das gesehen haben, wo man dann auch mal ein Feedback und Rückmeldung bekommt und wenn die das dann gut fanden oder schlecht fanden, dass man die Arbeit, die man da investiert hat, vielleicht auch noch ein bisschen besser einordnen kann. Deswegen bin ich noch da mit relativ wenigen Gefühlen ausgestattet. Das Gute ist, dass wir es geschafft haben, weil es sehr lange gedauert hat, um Rudi zu überzeugen, an einer Doku teilzunehmen, dass es dann tatsächlich im Kasten ist. Das war das Entscheidende und das Erleichternde. Ja.
Aber trotzdem, der Punkt, der Film ist fertig. Was macht das mit einem?
Ja, Erleichterung, es ist eine, ja, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, weil man kann ja immer wieder noch was verbessern und wenn der Film fertig ist, dann gehen wir immer noch mal ran und machen, ja, hier können wir die Farbe noch mal schöner machen oder da fehlt noch ein Insert, also irgendein Quellenhinweis oder so etwas. Das heißt, ja, so richtig fertig ist er eigentlich irgendwie nie gefühlt, ja.
Würdest du tatsächlich jetzt gerne den Film nochmal machen wollen?
Ja, also lieben gern. Allerdings bin ich froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Von daher weiß ich nicht, ob es beim zweiten Mal genauso wieder passieren würde, weil, wie gesagt, Rudi sehr lange gezögert hat, überhaupt eine Doku über sich produzieren zu lassen und dass wir dann relativ viel mit ihm machen durften, das war am Anfang auch noch nicht klar und viel ihn begleiten durften, das war am Anfang noch gar nicht von die Rede. Deswegen ist da das, bin ich zufrieden, dass wir es einmal ganz okay hingekriegt haben, hoffe ich, dass die Zuschauerinnen das so sehen und Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ja, deswegen, ein Teil reicht erstmal.
Also erstens, ich durfte ihn schon vorher sehen, überragend, hat mich gepackt, geflasht, absolut sehenswert, unbedingt angucken, am besten sofort am Feiertag.
Vielen Dank.
Ist aber, man kann sich auch öfter angucken, definitiv. Aber fangen wir mal an mit dem Beginn. Sitzt du dann im Büro und sagst du, hast einen Zettel und schreibst mal, ah, Rudi Völler, mit dem könnte man eigentlich was machen. Oder wie sind die ersten Gedanken da entstanden?
Ja, tatsächlich ist ja so, dass der Trend schon seit mehreren Jahren dahin geht, Biopics, also Dokus über große Persönlichkeiten produzieren zu lassen und zu veröffentlichen. Und da liegt Rudi Völler ja irgendwo sehr nahe, weil er sicherlich, vielleicht ist er der beliebteste Deutsche, auf jeden Fall gehört er sicherlich zu den beliebtesten und bekanntesten Deutschen. Und er ist seit über 5 Jahrzehnten im Profifußballgeschäft. Von daher gibt es auch viel Material und viele, viele Geschichten, die man erzählen kann. Und deswegen war, also die Idee ist sicherlich nicht Oscar-verdächtig, zu sagen, ach komm, wir machen mal was über Rudi Völler.
Aber eine Idee zu haben, ist ja das eine. Und was sind denn dann die Ideen, die man dann hat, wie man das umsetzt? Macht man es immer nur chronologisch? Springt man dahinter? Ich brauche ihn ja vielleicht, vielleicht brauche ich ihn auch nicht. Was waren da deine ersten Gedanken, bevor du dann tatsächlich noch angefragt hast?
Nee, als allererstes stand die Anfrage. Ja, weil das ist natürlich das Allerwichtigste, dass wir, wenn, dann muss es ja mit ihm passieren und er muss sein Einverständnis darüber geben, weil wir brauchen ja ihn im O-Ton und im Idealfall auch seine Familie, seine Freunde, Wegbegleiter und, und. Deswegen ist das Allerwichtigste, an erster Stelle steht die Frage, ob er bereit ist und das hat wirklich 7, 8 Monate gedauert, bis er sich dann bereit erklärt hat, komm, wir machen's.
Wie hast du ihn überzeugt?
Ich glaube, es hat ihn genervt, die Anrufe und WhatsApp und so weiter haben ihn genervt, dass er irgendwann zusagen musste und dass er irgendwann auch gemerkt hat, okay, die wollen jetzt hier nicht, dass ich einen Kopfstand mache oder so etwas, weil wichtig ist für ihn, glaube ich, auch die Authentizität, die Bodenständigkeit, die er verkörpert wie wenige andere im Profifußballgeschäft, also dass er sich da nicht in irgendeiner Form verstellen muss, irgendwie was inszeniert wird, sondern dass wir es versuchen so zu stricken, dass es möglichst echt ist oder absolut echt ist und ihm dann auch gerecht wird. Ja.
wenn man sagt, ja klar, es gibt ja mehrere solche Persönlichkeitsdokus, sage ich mal. Trotzdem hast du ja wahrscheinlich überlegt, was will ich vermitteln, welche Botschaft will ich mit diesem Dokufilm transportieren? Was war da deine Botschaft?
Ja, ich glaube, also wir sind zwei Dinge eigentlich bei Rudi Völler. Zum einen mal zu ergründen oder zumindest zu versuchen, das Phänomen Rudi Völler, warum ist er so beliebt? Ja, also über alle Vereinsgrenzen hinweg und Ländergrenzen hinweg, warum ist Rudi Völler eine so populäre Figur wie vielleicht nur Uwe Seeler? Das ist die erste Fragestellung gewesen. Und die zweite ist, können wir ihm in irgendeiner Form auch privat näher kommen und sein näheres Umfeld, seine Familie auch ein bisschen vorstellen, wie ist der private Rudi Völler, weil darüber gibt es eigentlich bislang noch gar nichts. Und das, ich hatte gesagt, 5 Jahrzehnte, 77 ist er Zweitliga-Kicker geworden, Zweitliga-Profi geworden, 2028 hört er auf, aber sein Privatleben hat er eigentlich immer sehr, sehr vehement abgeschirmt. In der Doku gibt es einen Ausschnitt von einem Beitrag aus 1982, glaube ich, wo er ein Kamerateam zu sich nach Hause lässt, aber auch nicht wirklich zu sich nach Hause, sondern die dürfen nur auf der Veranda filmen und im Vorgarten, aber nicht in der Wohnung. Und wir durften tatsächlich in die Wohnung dann auch rein.
Hast du da auch wieder 87 Mal gefragt, bis er gesagt hat, okay, ich mache die Tür auf, oder kam man auch von selbst, oder war das sofort klar, dass ihr das dürft?
Nee, das hat sich so entwickelt. Also das haben wir nicht am Anfang gesagt, hallo Herr Völler, wir würden gerne Doku machen und wir wollen bei Ihnen am Küchentisch sitzen. Dann hätte er wahrscheinlich nie wieder das bei meiner Nummer, wäre nie wieder rangegangen. Das hat sich entwickelt über die Monate. Wir haben ihn fast über ein Jahr begleitet und dann ist ein Vertrauensverhältnis entstanden, auch zu seiner Frau. Und irgendwann haben die Völlers dankenswerterweise gesagt, ach komm, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig, dann machen wir es auch nur einmal, so eine Doku. Und dann lassen wir es auch zu, dass wir so uns ein bisschen zeigen, ohne uns zu verstellen, ohne auch da etwas zu inszenieren, sondern ihr dürft mal dabei sein, wenn wir zu Hause kochen und zusammen sind als große Familie.
Und wenn man diesen Film sieht, man ist ja sowieso verliebt in Rudi Völler, genau wie du es eben auch gesagt hast. Man verliebt sich aber auch in Sabrina, ne?
Ja, auf jeden Fall. Rudi hat es ja auch getan.
Vielleicht.
Nee, nee, das ist, aber die gesamte Familie, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe öfter mal mit dem ein paar Fußballstars zu tun gehabt und da ist es nicht immer so, dass die Familie so herzlich, so bodenständig, so höflich, so nett ist, wie die Völler es sind. Also das ist eher eine Ausnahme.
Und es ist wirklich dann auch authentisch, ne? Da ist nichts gestellt. Die sind wirklich so, wie in dem Film, zu sehen ist.
Ja, das ist ja, glaube ich, immer ein großes Problem bei diesen Persönlichkeitsdokus, dass das oft ja reine Werbeveranstaltungen sind. Und da war ich auch sehr dankbar, dass Völlers das eben nicht wollten, also dass es da auch mal kritische Töne gibt. Vor allem seine Frau kritisiert ihn an mehreren Stellen, aber auch Rainer Kallmund, der sagt, das ist ein Ekelpaket. Oder Marius Müller-Westernhagen sagt, dass Rudi Völler sehr viele konservative Einstellungen hat, die er selber nicht teilt und so. Und da bin ich wirklich auch dankbar, dass so etwas vorkommen kann und nicht 90 Minuten ist eine einzige Lobhudelei ist, wie es bei vielen anderen, gerade bei amerikanischen Superstars, ja der Fall ist. Da ist ja alles nur schön und erfolgreich.
Wie viele Tage hast du denn jetzt mit ihm verbracht dann in den letzten Monaten?
Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht sagen. Aber das waren sicherlich einige Stunden. Die meiste Arbeit war allerdings die Planung der Premiere, die wir vor einigen Tagen hatten in Frankfurt. Das war eigentlich der größte Organisationsbedarf. Und ansonsten, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, nee, ich weiß es nicht. Wäre eine Lüge jetzt, wenn ich irgendeine Tageszahl aufrufe.
Frage dahinter. Natürlich, die man stellen muss, ist er dann auch so, auch im Privaten, auch bei diesen Drehs so, wie er ist? Oder hat er euch auch mal angefragt und hat gesagt, jetzt lass mich mal in Ruhe? Oder ist er mal ausgeflippt, wie seinerzeit bei Waldi im Studio?
Er ist wirklich zu 100%, wie vor der Kamera, so ist er auch im wahren Leben, zumindest so, wie ich ihn wahrgenommen habe. Das ist wirklich, ja, auch da kenne ich nur ganz wenige, die so authentisch sind vor der Kamera wie dahinter, wie er. Er ist Rudi Völler. Ja, es gibt tatsächlich nur einen.
Du zitierst Sabrina, Rudi ist Rudi. Also das ist ja der Satz, der mir hängen geblieben ist.
Ja, genau. Ja, die findet auch so die beste Antwort auf die Frage, warum Rudi so beliebt ist und was ihn unterscheidet, unter anderem auch von Franz Beckenbauer. Aber ja.
Rudi ist Rudi. Und Marc ist Marc und hat wahrscheinlich auch viele Stunden im Archiv verbracht. Du musst, glaube ich, auch ganz, ganz viel sichten, ne? Eine Herkulesaufgabe.
Genau, das ist tatsächlich interessant, dass über Rudi Völler gibt es mehr als über Franz Beckenbauer. Und natürlich logischerweise mehr als über Uwe Seeler, weil er eben in den 80er und 90er Jahren gespielt hat und da schon auch in den 70ern viele Zweitligaspiele schon dokumentiert sind. Das war bei Franz Beckenbauer oder Uwe Seeler eben anders. Da war ja nicht jedes Spiel dann schon die ersten Tore und so weiter, noch nicht alles dokumentiert, auf Film gebannt. Das ist bei ihm anders und weil er eben ja mehr oder weniger ohne Unterbrechung 5 Jahrzehnte dabei ist, gibt es halt unglaublich viel Material. Ja, und weil er halt auch so viele verschiedene Positionen bekleidet hat, ne?
Wie entwickelt sich dann die Beziehung zwischen Filmemacher und Protagonist?
Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt befreundet sind, aber ich glaube, wir mögen uns, würde ich behaupten. Ich hoffe, er sieht das ähnlich. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir da auch schon eine gewisse journalistische Distanz haben. Das ist mir persönlich auch wichtig, weil ich so einen journalistischen Background auch habe, dass eben, wie gesagt, nicht so eine Werbeveranstaltung wird. Aber genauso wichtig ist es auf der anderen Seite, dass man auch Vertrauen zueinander findet, dass er irgendwann sagt, hier, komm mal, komm vorbei, wenn ich mit meinen Jungs Padel spiele. Also das war eine sehr, sehr angenehme Beziehung über die Monate hinweg, ja.
Was ist denn dann für so einen Film für dich die größte Herausforderung? Sind das die Stunden im Archiv oder ist es das zu organisieren? Wann und wie kann ich Rudi Völler mal privat haben? Ihr seid ja in Rom gewesen, ihr wart in Hanau, ihr seid auch ein bisschen unterwegs gereist. Das muss ja alles irgendwie im Terminkalender eines Sportdirektors der deutschen Fußballnationalmannschaft irgendwie auch passen, ne?
Ja, aber wirklich die größte Herausforderung ist der Anfang, ihn zu überzeugen, machen wir es und dann alles andere entwickelt sich dann danach, wenn man sich ein bisschen besser kennenlernt und dann merkt, okay, die machen mit mir keinen Spökes, sondern das sind ordentliche Jungs, die auch wissen, dass ich nur ein begrenztes Zeitkontingent habe und die sich auch zurückhalten, wenn es irgendwo eine Trainingseinheit gibt oder eine DFB-Veranstaltung, dass die mir da nicht auf den Sack gehen. Ja.
Unfassbar auch, wie herzlich er ist, diese Szene in Hanau, da wo er groß geworden ist, war er bezeichnet, als er dann die Frau trifft, die womöglich in seiner ehemaligen Wohnung wohnt, ne?
Genau,
Sehr
das ist wirklich.
berührend, ja.
Ja, ich finde, das sagt so viel aus über ihn. Das ist also eine Dame, die Mieterin ist in genau der Wohnung, in der er aufgewachsen ist, in Hanau. Und das war wirklich ein absoluter Zufall, ein Glücksfall für uns dann, dass die beiden sich begegnet sind. Und das ist genau das, was ihn, glaube ich, auszeichnet. Egal zu wem, ob zum absoluten Superstar oder zu Leuten wie mir oder dir, er ist normal und nett und höflich und lustig. Das ist, glaube ich, eins der großen Erfolgsrezepte.
Und auch demütig und wertschätzend, ne?
Auf jeden Fall,
Von
ja.
100, 100, er wurde gefragt, ob er mal in die Wohnung rein möchte. Von 100 hätten wahrscheinlich 95 gesagt, ja klar. Und er gehört einer zu denen, die sagen, nein. Also er wollte, glaube ich, auch da diese intime Sphäre auch gar nicht stören, ne?
Ja, aber und ich sage dir ehrlich, am Anfang habe ich mich geärgert. Wäre natürlich auch schön gewesen fürs Bild, wenn er da jetzt nochmal reingestampft wäre. Aber wie du sagst, ist genau das. Es ist umso besser, dass er es nicht getan hat, damit wir da gar nicht in diesen Kokon der Dame da eintauchen, da irgendwie die Privatsphäre noch verletzen, die auch noch überrumpeln und so. Nee, ich glaube, so ist es genau richtig gewesen, von ihm vor allen Dingen dann gesteuert, nämlich respektvoll und höflich.
Gab es denn auch ein Thema, was er nicht so gerne besprechen wollte?
Er redet nicht so gerne über das Interview auf Island, nach dem 0-0 gegen Island. Da redet er nicht unbedingt gerne drüber, weil er halt schon so oft darüber geredet hat. Und tatsächlich auch Rijkaard ist jetzt auch nicht sein absolutes Lieblingsthema, auch weil er so viel darüber gesprochen hat. Und auch das zeichnet ihn, glaube ich, aus, weil er Frank Rijkaard ja auch schon längst vergeben hat und den auch nicht weiter in die Pfanne hauen will. Deswegen ist es so ein Thema, wo er nicht gerne drüber, nicht unbedingt, er weiß, er muss drüber sprechen, bis an sein Lebensende, gerade über diese beiden Geschichten. Deswegen macht er es auch, aber vielleicht muss er es nach der Doku auch ein bisschen weniger, weil dann alle alles wissen, hoffentlich.
Brauche ja
Ja.
nur sagen, guck dir die Doku von Marc Schlömer an, da siehst du alles.
Das wäre perfekt, ja.
Aber in der Tat, man hat ja tatsächlich darauf gewartet, dass es der Holländer kommt, aber der Holländer wollte nicht.
Ja, genau. Also da ist es aber wohl so, die Firma, für die ich arbeite, die hat auch in Holland die eine oder andere Tochterfirma und über die haben wir es auch probiert. Und es ist so, dass Frank Rijkaard, was Medienauftritte angeht, sich da wohl sehr zurücknimmt und relativ wenig bis gar nichts macht. Und das natürlich auch eine Geschichte ist, die ihm sehr geschadet hat. Also das hat Rudi auch mehrfach erzählt, dass es wohl auch mal das eine oder andere Trainerangebot gab aus Deutschland für Frank Rijkaard und er das abgelehnt hat, weil er gesagt hat, nee, die Deutschen werden mich immer wieder auf diese eine Geschichte ansprechen. Also der wahre Leidtragende war an dem Tag Rudi und beim WM-Viertelfinale, wo er nicht spielen durfte, war es auch Rudi, aber in den Jahren danach bis heute ist es eigentlich Rijkaard selbst.
Ja. Wenn ich das im Kopf habe jetzt nach deinem Film, der hat ihn zweimal angespuckt, ne?
Hat ihn zweimal angespuckt. Es geht
Genau.
sogar das Gerücht rum, aber das kann Rudi nicht bestätigen, dass er ihn sogar ein drittes Mal im Kabinengang auch noch angespuckt hätte. Aber er hat ihn zweimal angespuckt. Ja, einmal direkt nach der gelben Karte, die Rijkaard nach dem Foul an
Ja.
Völler sieht. Und dann gibt es die rote Karte und dann spuckt er ihn das zweite Mal an, ja.
Das muss man ja sagen, das ist ja nicht nur eben eine Begleitung von Rudi Völler, immer hier in Hanau und da mal in Rom oder hier in Leverkusen, sondern tatsächlich auch wunderbare Bilder seiner Karriere. Ich sage viel, viel Archivarbeit und man erinnert sich an Sachen von Ballacks Eigentor bis WM90, bis Abstieg, wie er mit Andy Brehme Arm in Arm liegt. Also ich habe schon da Gefühle gezeigt, weil mich das wieder alles so eingeholt hat, weil ich ja auch ein Fußball-Nerd bin. Wie ging es dir dann, als du die ganzen Bilder gesehen hast?
Ja, ich bin Jahrgang 77, das war der Zeitpunkt, als Rudi angefangen hat, bei Kickers Offenbach in der zweiten Liga zu spielen als 17-Jähriger. Und was ich nicht in dem Schirm hatte, was für mich neu war, sind seine Tore, vor allen Dingen in den allerersten Jahren bei den Kickers und bei 1860, was er da für Dinger gemacht hat und wie schnell der war und wie schlitzohrig er war. Also das finde ich sowieso, also seine Tore haben fast immer eine gewisse Schlitzohrigkeit. Und dieses mit links, mit rechts, mit dem Kopf, dass er alles konnte, wahnsinnig schnell, dribbelstark, da habe ich ihn gar nicht so richtig mit verbunden all die Jahre hinweg. Ja,
Ging
das ist wirklich
mir
ein
genauso, da
großer.
habe ich nur gedacht, ich habe letzte Woche Ballon d'Or gesehen, weil ich diese ganze Ton gesehen habe, ich gesagt, das wäre doch genau der richtige Mann gewesen.
Ja.
Das Einzige, was mich gestört hat, waren damals die Kommentatoren, die jetzt nicht unbedingt so aus dem Sattel gehen wie heute. Das war sehr, sehr sachlich, fachlich.
Ja.
Ne?
Ja, aber ich finde es ja manchmal ganz angenehm, wenn die Kommentatoren sich nie auch komplett
Ja, das ist
überreißen,
richtig.
und nicht so im Mittelpunkt stellen. Ja.
Aber
Ja.
da war das teilweise so, da hattest du ein geiles Tor von Rudi Völler gesehen und dann, ja, und hier macht Rudi Völler in seiner gewohnten Art und Weise das 2 zu 0. Das ist cool.
Ja.
Ein bisschen mehr Emotion kannst du schon geben, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
So ist es nämlich auch nochmal ein bisschen in diesem Film tatsächlich auch Geschichte des Fußballkommentars. Das fand ich super toll. Wie hast du dann diesen Film zu Rudi Völler geschickt? Habt ihr ihn dann gemeinsam zu Ende geguckt oder weißt du, wie der Moment war, als er ihn zum ersten Mal gesehen hat?
Nee, ich war dabei. Wir haben natürlich vorher nicht, dass er davon irgendwie überrascht wird und von der Couch fällt und dann mich böse anruft. Nee, klar, wir haben es einmal zusammen geschaut und auch da, er ist da zu bescheiden und zu bodenständig, dass er jetzt irgendwie da, weil es ist ja so ein bisschen, wir haben es ja eigentlich zusammen gemacht. Ja? Also ohne ihn hätten wir den Film nicht gemacht und er hat ja mehr oder weniger auch mit Regie geführt, weil er gesagt hat, ja, da könnte Frank Rijkaard kommen, da könnte er dabei sein. Deswegen war für ihn jetzt da nichts Überraschendes groß dabei. Seine Familie hat es auch gesehen und denen hat es sehr gut gefallen und das ist dann, glaube ich, für ihn auch wichtig und für mich natürlich auch, dass wir jetzt im Guten auseinandergehen und aber auch, dass er eben diese kritischen Momente, dass er nicht gesagt hat, hier, den Scheiß schneidet er bitte raus, sondern dass er sich auch diesen Dingen dann eben stellt und derer bewusst ist.
Da gab es nicht ein Wort, wo er sagte, ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Er hat sich das angeguckt und hat gesagt, danke, alles gut.
Ja.
Das ist ja eigentlich das schönste Kompliment.
Ja, stimmt. Ja.
Was war dein Lieblingsmoment in dem Film?
Ja, ich glaube, also das Besondere ist, dass wir der Familie nahe kommen und dass wir dem Familienleben nahe kommen. Das ist eigentlich das Besondere. Da hatte ich auch nicht zu träumen von gewagt. Das war grammatikalisch falsch, aber ich hoffe, es kommt rüber, was ich meine. Als wir ihn angefragt haben, habe ich nie gedacht, dass wir irgendwann mal bei ihm in der Küche stehen. Ja, das ist eigentlich für mich das Besondere. Ja, nicht eigentlich, das ist das Besondere.
Durftest du die Pasta von Sabrina probieren?
Leider nicht, die hat nicht mehr so viel übrig. Die Familie ist groß und die hat nicht mehr so viel übrig. Ja,
Wie schade.
ja, auf jeden Fall. Ja.
Wie schade.
Wir wollten dann auch, das ist natürlich so ein Ding, das ist ja, da geht dann auch um Vertrauen und eine gute Beziehung zu halten, wenn die Familie sich dann zum Essen setzt, dass man sagt, okay, Freunde, jetzt machen wir mal die Kamera aus. Gibt wenig unattraktivere Bilder als essende Menschen, die Nudeln auch noch essen oder Spaghetti. Und wir gehen jetzt und lassen euch jetzt in Ruhe. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Leute wissen, okay, die drehen jetzt hier ein bisschen, aber die wissen auch, wann sie gehen müssen. Ja.
Der Film wurde offiziell präsentiert in Frankfurt vor Publikum. Wie war da die Resonanz? Wahrscheinlich auch alle mit Applaus und Standing Ovations, denke ich mir.
Ja, aber da ist
Jeden, der
natürlich.
vorher rausgegangen ist, oder? Es sei denn, Frank Dijkhardt saß irgendwo versteckt in der Ecke und ist dann vielleicht stiekum abgehauen, nicht?
Nee, glücklicherweise sind alle drin geblieben. Das ist gut und das war halt ein Event, was natürlich auch allen voran Rudi Völler zu verdanken ist, dass da auch wirklich alles, was Rang und Namen hat, so im deutschen Fußball und mit ihm im weitesten Sinne zu tun hat und an dem Tag Zeit hatte, nicht irgendwie auf Champions League Reisen schon war, dass die eben da waren von der gesamten DFB-Spitze, Neuendorf, Rettig, über natürlich Julian Nagelsmann, aber auch hin bis zu Otto Rehhagel, Lothar Matthäus und Marius Müller-Westernhagen, der auch eine Rolle spielt in unserer Doku, dass die alle vor Ort waren, war natürlich ein unfassbar prominent besetztes Event. Jetzt nicht wegen der Doku unbedingt, sondern weil eben Rudi Völler gerufen hat und das sagt ja auch viel über ihn aus. Die Leute sagen dann auch nicht ab. Ja, ein Zeitungskollege sagte mir, das ist eine Veranstaltung, eine rote Teppichveranstaltung, wo tatsächlich die, die auf der Gästeliste stehen, tatsächlich auch kommen. Und das ist, spricht auch für Rudi Völler und seine Familie. Ja.
Und wie viele von diesen Gästen waren dann bei dir und haben gesagt, Marc, machst du bitte auch einen Film über mich?
Das hoffe ich. Das hoffe ich. Wir
War
suchen ja
keiner da?
weiter nach Themen und ich hoffe, dass, wenn wir jetzt den einen oder anderen mal kontaktieren und fragen, hast du Lust, dass die sagen, ja, ich gucke mir jetzt mal Völler an und wenn, dann rede ich mal mit dem Rudi und wenn ihr das mit dem ordentlich gelöst habt, dann können wir vielleicht auch ins Gespräch kommen. Ja.
Wie nimmst du das jetzt als Filmemacher danach wahr? Normalerweise, wenn man einen Film macht, eventuell ins Kino kommt, dann kann man sagen, wie viele den Film besucht haben. Ah, der Film war erfolgreich. Oder wenn es öffentlich-rechtlich ist, dann gibt es eine Quote oder im privaten Fernsehen. So ist es ja in An- und Abführung ein bisschen versteckt. Spielt das für dich eine Rolle, dass es ein erfolgreicher Film ist, dass du Streaming-Zahlen anguckst oder sagst du, es war für mich eine Ehre, bist genauso demütig und sagst, ich habe mit Rudi Völler einen wunderbaren Film gemacht und das ist das, was ich im Herzen trage.
Das auf jeden Fall, das steht für mich persönlich als erstes da. Es ist ja auch ein Held meiner Kindheit und Jugend gewesen, Rudi Völler. Und ihm so nahe zu kommen zu dürfen und einen Film über sein Leben, die erste Doku über sein Leben machen zu dürfen, ist eine riesen, riesen Ehre für mich. Erstmal als Mensch, als Fußballfan. Zweitens muss ich natürlich auch an die Produktionsfirma denken, für die ich arbeiten darf. Und für die ist schon wichtig, dass wir auch den nächsten Auftrag bekommen oder die nächsten Aufträge. Deswegen ist es schon gut und wichtig für uns, oder sehr wichtig für uns, wenn diese Doku erstens gut ankommt bei den Kritikern. Das tut sie bislang. Hoffentlich wird es auch weiter in den nächsten Tagen so sein. Und dass die auch geguckt wird. Und erfreulicherweise hat Sky ja super Einschaltquoten und super Abrufzahlen in der neuen Bundesliga-Saison gerade. Deswegen hoffe ich, dass wir im Fahrwasser dessen, dass es dann auch genügend Menschen gibt, die dann nach einem Live-Spiel, nach einem Top-Spiel von Sky dann auch nochmal sich die Doku anschauen, die Völler-Doku. Deswegen ist es wichtig, dass da für uns als Firma, als Mensch, der weiter Aufträge haben möchte, dass die möglichst viele Menschen sehen. Tatsächlich bekommen wir aber von so Streamern wie beispielsweise Sky und Wow die Zahlen auch nicht genannt. Also das ist so ein bei Netflix, Amazon, Sky, Wow und allen anderen ist das so ein Betriebsgeheimnis, wo auch selbst die Produzenten von auswärts da nur punktuell was erfahren.
Warum funktionieren solche sogenannten Sportdokus auf einmal so gut?
Ja, es ist tatsächlich ja weiterhin irre, wie gut der Fußball funktioniert. Also ich sagte gerade, Superquoten hat Sky gerade eingefahren. Da machen die mit einem Spiel mehr als so manche große Samstagabendshow. Ja, das war ja früher bei weitem nicht so, dass die wirklich da ein Millionenpublikum auch bei Sky jetzt haben für den einen oder anderen, für das ein oder andere Spiel. Dieses Live-Charakter ist weiterhin unschlagbar, dass sich da wirklich alle drauf einigen können und der die 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 Sportdokus sind, glaube ich, an sich besser geworden. Ja, also dass die Protagonisten auch verstanden haben, dass sie was von sich preisgeben sollten und machen. Dadurch werden die per se schon mal interessant und die Macher, das Niveau ist ja bei ganz vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen ist ja Stark, also beneidenswert, wie gut die gemacht sind. Ja, und es ist, glaube ich, wie du auch gesagt hast, ein wichtiger Faktor ist auch diese Nostalgie, dass man sich jetzt beispielsweise Franzi van Almsick dann nochmal daran erinnert, ach, so war das in den 90ern oder bei Rudi jetzt, oh, so war das in den 70ern, 80ern bis heute. Ich glaube, dieser Nostalgiepunkt und dass man sieht, dass das auch eine Form von Wohlfühlfernsehen ist, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
Ich glaube auch plus die Emotionalität, die dann immer im Sport gerade auch durch den Fernseher aufs Sofa transferiert, ne?
Ja, und gerade, dass man immer weiß, ja, 90, als Völler da im Strafraum gefallen ist, da war ich, saß ich da und da auf der Couch, hab's da und da verfolgt oder war da und da in der Kneipe. Also, dass man gerade mit dem Sport ja immer direkte Verbindungen hat und eigentlich immer weiß, wo habe ich das erlebt und wie habe ich damals gefühlt. Ja.
Marc, wen bearbeitest du als nächstes?
Ja. Jeder, der möchte und den wir dann an einen Sender, an einen Streamer verkauft bekommen.
Ja,
Ja,
mach mal
lieben
Film oder
gern.
nicht, wer da mal was.
Ja, lieben gern.
Über den
Ja.
Mann, den keiner kennt. Ist auch schön. Ja, gibt nicht so viel Archivmaterial. Da hast du schon mal viel Zeit gespart. Das ist ja schon mal vielleicht eine Idee.
Ja, nein, es gibt ein Problem, das ist so ein bisschen die Schattenseite gerade der Branche, ein bisschen die Schattenseite. Es wird, wie sehr geschätzte Kollegen neulich in einem Interview auch gesagt haben, bestellt wird momentan Erfolg. Das heißt, es wird auf die großen Namen gesetzt, weil dann man da weiß, okay, da werden wir genügend Aufruf, Klickzahlen, Zuschauerquote haben und deswegen wird das dann bestellt. Ja.
Ja, aber möglicherweise ist ein Drittliga-Profi mit einer fantastischen Vita sowas von interessant, weil die ja eben nicht auch Millionen verdienen und nicht in Rom und Marseille spielen und so eine interessante Lebensgeschichte haben. Aber eben vielleicht, wie du sagst, ja, wer schaltet dann für, ich nenne es mal Karl Rabe ein, den keiner kennt und den in der dritten Liga kickt, ne?
Ja, und das ist schade, ne, dass die Entwicklung gerade, aber oft sind es ja Trends, ja, vielleicht ist ja, hoffentlich ist in ein paar Jahren, ist es mal so, also ich träume schon lange davon, über Regionalligaspieler etwas zu machen und die mal eine längere Zeit zu verfolgen, die eben, was machen die danach, ja, die haben dann mit 10, 15 Jahren haben die gehofft, es doch noch irgendwie nach oben zu schaffen und damit richtig Geld zu verdienen und dann stehen die da mit 35 oder 36 und müssen sich einen ganz normalen Job suchen, weil es bis dahin nur gereicht hat, sich ganz normal über Wasser zu halten. Ich finde, gerade das sind die Geschichten, die auch nochmal super interessant sind, die man journalistisch super aufbereiten kann, wo man ganz viel erfahren kann, vielleicht mehr als über den Superstar XY. Aber tatsächlich ist es so, aufgrund der Zwänge, die alle Player haben, sei es öffentlich-rechtlich, Privatfernsehen oder die Streamer, die setzen, wie gesagt, eben erstmal auf den sicheren Erfolg und das sind die großen Namen.
Und wenn wir bei der Prominenz bleiben, wen würdest du denn gerne mal machen? International, national, Sportart, unabhängig?
Ja, ich glaube schon, also ich komme aus dem Fußball und deswegen ist Fußball da schon, was jetzt die Sportdokus angeht, schon das Wichtigste, auch weil es das größte Publikum ist, weil es für mich persönlich auch am spannendsten ist, aber da bin ich überhaupt nicht festgelegt. Also lieben gern von, ich sag mal, von Florian Wirtz über bis hin zu Lothar Matthäus, lieben gern. Ja.
Am 3. Oktober, also sozusagen jetzt gleich, ist es dann zu sehen bei Sky. Ist das für dich ein besonderer Tag? Sitzt du dann tatsächlich da auch vor oder du hast es ja gesehen ein paar Mal, ist es dir dann auch, ja, in An- und Abführung dann egal?
Das war früher, ich habe lange für die ARD arbeiten dürfen, da war das ein bisschen anders. Da gab es ja dann die feste Sendezeit, keine Ahnung, 21:45 Uhr. Da war es schon was anderes. Jetzt beim Streaming-Dienst ist es ja jederzeit verfügbar bei Sky und Wow. Deswegen ist es nicht so, dass ich jetzt da ganz gebannt auf den Tag warte. Ich freue mich, dass es dann endlich online ist, dass möglichst viele Menschen hoffentlich sehen können und dass es möglichst vielen gefällt. Der wichtige Tag war für mich persönlich dann die Premiere, dass es dann Rudi, seinen Gästen und auch den anwesenden Zuschauern, das war quasi der wahre Startschuss, dass es jetzt tatsächlich losgeht und das Baby die Welt entdeckt, oder?
Das Baby ist da und ich kann nur empfehlen, guckt euch den Film an. Es war super. Diese etwas mehr als 1,5 Stunden. Du hast, glaube ich, irgendwo gesagt, so lange wie ein Fußballspiel mit.
Mit eurem, also wie es heutzutage so ist, ne? So 90
Ja, ist ja
Minuten
schon.
plus 10 Minuten Nachspielzeit.
Nachspielzeit
Ja,
ist.
ja,
Genau.
ja.
Letzte Frage: Was ist dein nächstes Projekt? Oder machst du erstmal richtig Pause, weil du.
Nee, wir sind, ich bin bei der Produktionsfirma Bunny Drive Productions. Wir haben da vor 3, 4 Jahren eine Doku-Abteilung gegründet und haben sehr vielfältige Themen, gesellschaftspolitische Geschichten, die wir an den Start bringen. Und auch im Sport sind wir da, versuchen wir da aktiv zu sein, weil eben die Nachfrage so groß ist. Aktuell begleiten wir zum Beispiel Maccabi Deutschland, den Dachverband des jüdischen Sports, schon seit fast. Jetzt am 7. Oktober werden es dann 2 Jahre, dass wir die begleiten oder kurz danach, nach dem 7. Oktober, dem Terrorangriff der Hamas, haben wir angefangen, die zu begleiten. Ist ein Projekt für die ARD, was dann höchstwahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres erscheinen wird. Das ist so das aktuelle Sportprojekt, auf dem wir drauf sitzen. Aber auch sonst, wenn das jemand hört und sagt, ja, ich biete mich an, macht eine Doku über uns, liebend gern, wir sind da. Ja.
Wunderbar, ein Aufruf an die Nation draußen und da wird bestimmt der eine oder andere kommen und spätestens, wenn der Maccabi-Film fertig ist, würde ich gerne wieder mit dir sprechen, weil das ist auch ein ganz spannendes Thema, glaube ich, und wichtig.
Lieben gern. Ja.
Marc, danke für deine Zeit. Genieße den 3. Oktober, wie auch immer. Und nochmal zum 57. Mal, und das meine ich wirklich auch von ganzem Herzen, guckt euch den Film an, Rudi, es gibt nur einen. Wobei ich habe überlegt, wer hat das eigentlich erfunden, dieses Es gibt nur einen Rudi Völler? Weißt du das?
Das ist ja der Fangesang, ne?
Irgendeiner muss doch damit angefangen
Ja, ich glaube, das ist eine
haben.
gute Frage. Das ist
Ja,
eine gute
Mensch,
Frage für
danke.
Teil 2. Ja.
Irgendeinen muss doch gegeben haben, der damit angefangen hat.
Aber die können sich auch bei uns melden, oder?
Ja,
Ja.
eine Doku über den Fan, der das
Ja.
erfunden hat. Es gibt nur
Komm,
einen
ich
Max
melde mich.
Schirmer und der war bei uns im Podcast. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für das
Ja.
Interesse und die Werbung. Das war großartig. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht.
So machen wir das. Alles Gute, bleibt gesund. Bis bald.
Dankeschön.